Anstoß, der Fußball-Podcast.
Weißt du, wer noch weniger in EM-Form ist als die deutsche Fußballnationalmannschaft am Freitag gegen Griechenland? Fällt dir da jemand ein?
Noch weniger. Also noch weniger ist ja schon sehr, sehr schwierig. Ne? Noch weniger in Kannst du mich nochmal... Komm, wir lassen das jetzt drin. Also wenn man sich schon in der ersten Frage verspricht, dann kann es nur eine gute Folge werden. Ich bin besser drauf als die deutsche Fußballnationalmannschaft. In EM-Form, du vielleicht?
Nee, die Deutsche Bahn.
Ja, aha, okay, dann darfst du anfangen. Ladies and Gentlemen, das hat es noch nie gegeben, dass irgendjemand sich über die Deutsche Bahn beschwert, aber in diesem Podcast werden wir endlich mal diese Büchse der Pandora öffnen. Bitteschön, Michael, was hast du denn erlebt, wenn ich mal so fragen darf?
Naja, wir waren ja beide in Mönchengladbach. Ja. Du als schwarz-rot-geiler Fan mit dem Herzen in der Hand und der Leidenschaft im Bein. Ich in der Reporterkabine bei den kritischen und dauernörgelnden Journalisten. Aber mal ganz ehrlich gefragt, bist du schon zurück oder hängst du noch auf irgendeinem Bahnhof fest? Es ist Montag, 20.42 Uhr. Ihr hört Anstoß. Aber dazu später.
Genau.
Bist du schon wieder da oder noch unterwegs?
Ihr hört Umstieg, den Bahn-Podcast mit Michael Augustin und Fabian Wittke. Ja, also wenn du mich jetzt so fragst, komm, ich mache es ganz schnell. Ich bin heute ist ja Montag, ich bin heute zurückgefahren aus Köln. Da war ich am Wochenende ja noch und habe da für das Handball-Champions-League-Final-4 gearbeitet. Und du merkst, ich drifte immer mehr ab in Richtung an Tempo-Gegenstoß. Und ich bin heute zurückgefahren und dann habe ich mir überlegt, machst du das auch manchmal? Für mich ist es so, ich hatte ohnehin noch nicht gefrühstückt und auch noch keinen Kaffee getrunken. Ich bin irgendwie so ein bisschen hetzig unterwegs gewesen. Kennst du gar nicht von mir. Ansonsten bin ich ja immer mega top organisiert und komme nie in irgendwelche zeitliche Bedrängnis. Auf jeden Fall bin ich da in den Zug geeilt und der hatte natürlich dann erst einmal Verspätung. Den Anschlusszug habe ich dann aber bekommen und da habe ich mir überlegt, das ist ja dann so ein kleiner Trick. Komm, ich setze mich jetzt ins Bordrestaurant. Da bekommst du auch ohne Sitzplatzreservierung nochmal einen Platz. Da habe ich mich da hingesetzt und dann habe ich gesagt, ich hätte ganz gerne einen schwarzen Kaffee Creme. Oh, und da ging's los. Und dann hat er zu mir gesagt, der wirklich unfassbar nette Kellner, wie man ihn, glaube ich, auch nennen darf, da im Board Best Pro, und da hat er zu mir gesagt,
Schaffnellner.
Wir haben kein Wasser mehr. Und da habe ich gesagt, ich möchte ja auch kein Wasser, ich hätte ganz gerne einen Kaffee. Aber klar weiß ich natürlich auch, dass man Kaffee mit Wasser aufbrüht. Das war aber nicht das Problem. Das Problem war, dass er gesagt hat, wir haben kein Wasser mehr, um uns die Hände zu waschen. Und wenn wir uns die Hände nicht waschen können, dann dürfen wir aus dem Bordbistro nichts rausgeben. Das heißt, die Kühlschränke waren voll, die Lebensmittel waren vorhanden, der Kaffee war quasi da und es hätte jetzt nur noch jemand mit seinen Fingern die Kaffeetasse unter die, WMF-Maschine da stellen müssen und auf Creme drücken müssen und mir dann, weiß nicht, für 3,90 Euro so einen 0,2-Kaffee servieren müssen. Aber hat er nicht gemacht, weil es eine Regelung gibt in der Deutschen Bahn, wenn kein Wasser. Und habe ich irgendwann gefragt, nachdem das alles schon so gaga war, hat er mir echt am Ende noch so eine Flasche Weißwein so mitgegeben und hat gesagt, ihm tut das total leid. Ich habe den hier immer noch stehen, den Weißwein. Und dann hat er mir erzählt, auch irgendwie so kultig, weil jetzt geht hier die EM im eigenen Land jetzt bald los und Fußballfans aus aller Herren Ländern, naja, zumindest aus den europäischen Nachbarländern, viele von denen kommen dann nach Deutschland und wollen wohl möglich auch mit der Bahn durch die Gegend reisen. Aber er hat gesagt, dieser Zug, der ist von Hamburg losgefahren bis nach Basel und da waren halt so viele Leute in diesem Zug, dass das ganze Wasser verbraucht worden ist. Aber in Basel hat die Deutsche Bahn nicht die Möglichkeit, dieses Wasser nachzufüllen. Warum auch immer nicht. Es gibt auf jeden Fall es gibt zwar Schengen und wir haben die Grenzen geöffnet für ganz Europa, aber beim Thema Wasser hört die Freundschaft auf und es gibt eben keine Möglichkeit für die Deutsche Bahn, dann in Basel diesen Zug wieder mit Wasser zu befüllen und deswegen fuhr er ohne Wasser zurück und deswegen fiel das Bordbistro aus. Und ansonsten hatten wir natürlich auch veränderte Wagenreihen, also entgegengesetzte Anordnungen und dazu natürlich auch die klassischen 35 Minuten Verspätung. Aber das ist es halt. Aber so viel Kult hatte ich tatsächlich auch noch nicht. Also Wasser fällt aus, Finger sind dreckig, Kaffee gibt's nicht.
Fazit, du gehörst es nicht zur Crème de la Crème oder Creme de la Crema. aber das ist ja nett, dass du von kulinarischen Schwierigkeiten sprichst und den einzigen Aufreger an den Ende deines langen Monologs gepackt hast, 35 Minuten Verzögerung. Ey, was hab ich? Ich war ja letzte Woche viel mit der Bahn unterwegs. Ich war in Nürnberg bei dem Länderspiel gegen die Ukraine und in Mönchengladbach beziehungsweise in Köln. Da habe ich übernachtet, in Gladbach war das Spiel, beim Länderspiel gegen Griechenland. Und es gab 130, 140 Minuten Verspätung. Gerade ich bin alleine und du bist auch alleine zu Hause. Ich bin alleine zu Hause, weil meine Kinder... naja, okay, wir zeichnen getrennt voneinander auf. Das ist die korrekte Formulierung. Ich weiß ja nicht, wer da sonst noch bei dir ist. Vielleicht hast du den Schaffner auch so lieb gewonnen, dass der jetzt bei dir wohnt. Kann ja sein, dass daraus eine große, tiefe, innige Freundschaft entstanden ist.
Ja.
Aber ich bin alleine und passe auf die Kinder auf, weil meine Frau, die eigentlich längst hier sein wollte, die ist in Berlin beruflich und die schrieb mir eben, kurz bevor wir aufgezeichnet haben, Zug fällt aus.
Ja.
Und die steht da jetzt und überlegt sich mit zwei Kollegen, ob sie sich einen Mietwagen nehmen oder irgendwo ein Hotel suchen. Und vielleicht fährt auch gar keiner mehr heute von Berlin nach Hamburg. Und ich habe gefühlt in der letzten Woche nur solche Geschichten erlebt, Verspätung, Zugausfälle. Und am Freitag beginnt ja nun dieses kleine Fußballturnier bei uns in Deutschland. Und ich frage mich, wie wird das erst, wenn tausende Fans aus aller Herren Länder, hast du ja eben gesagt, oder zumindest aus vielen europäischen Ländern, aus einem Deutschland und aus 23 anderen Ländern hier hin und her fahren und vielleicht auch die Bahn als Hauptverkehrsmittel nutzen werden. Wie soll das funktionieren? Ich habe da ganz große Bedenken, ganz große Zweifel. Und wenn einige Stadien leer sind, dann liegt das bestimmt nicht an den teuren Ticketpreisen, die die UEFA aufgerufen hat, sondern vielleicht einfach daran, dass die Leute noch irgendwo in Ludwigslust oder sonst wo stehen bleiben oder der Zug in Harburg nicht weitergefahren ist oder weiß ich nicht, zwischen Köln und Düsseldorf liegen geblieben ist. Irgendwas wird passieren. Und das wird der Grund sein, weshalb viele Stadien, glaube ich, leer bleiben.
Definitiv, obwohl zu den Preisen jetzt zum Beispiel bei Mönchengladbach, in Mönchengladbach bei dem Länderspiel, über das wir sicherlich auch gleich noch sprechen werden, möchte ich auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Ich muss dazu natürlich sagen, aber so an Marketing haben sie natürlich nicht gespart. Es gibt jetzt natürlich auch die EM-Speisekarte im Bordbistro, allerdings natürlich ohne Speisen, wie wir ganz genau wissen. Da steht dann vorne drauf, so als geckiges Wortspiel, guter Spielzug. Und jedes Menü ist natürlich dann auch ein Volltreffer. Ich habe das auch mal so ein bisschen in die Insta-Story gepackt, also zumindest in meine. Oder dass man natürlich auch Pommes Currywurst bekommen kann. Das ist dann gegen die Hungerattacke. Also du merkst, diesbezüglich ist eigentlich für alles gesorgt. Leider Gottes kommen die Züge halt nicht an. Aber mein Gott, irgendwas ist ja auch irgendwie immer, ne?
Die Marketingkampagne ist in einem Volkshochschulkurs entstanden wahrscheinlich. Ja, ich finde es immer blöd, wenn die Leute sich so über die Bahn aufregen. Ich habe ja auch mal vorgenommen, da über den Dingen zu stehen. Aber diese Häufung gerade,
ja,
die nervt mich. Und dass meine Frau mir jetzt auch geschrieben hat, weil die Kinder ja auch mega enttäuscht sind. Eigentlich hieß es ja, Mama kommt und ihr seht sie noch. Dann hieß es, Mama kommt, aber dann schlaft ihr schon. Und morgen früh heißt es wahrscheinlich, Mama ist immer noch nicht da. Ich finde sowas, also mich nervt das kolossal. So, jetzt stellen wir uns mal vor, wir reden schon viel zu lange. Dein Name ist Fabian Wittke, meiner ist Michael Augustin. Wir nehmen Woche für Woche einen Fußball-Podcast auf, der heißt Anstoß. Ihr hört diese Folge an einem Montag, mittlerweile um 10 vor 9, um 20.50 Uhr aufgenommen. Wir sind also ein paar Tage vor dem EM-Eröffnungsspiel Deutschland-Schottland. Darüber werden wir reden. Wir sind ein paar Tage nach dem Spiel gegen Griechenland, das wir beide in Mönchengladbach tatsächlich im Stadion gesehen haben. Wir haben auch beide in Köln übernachtet, aber haben uns nicht gesehen. Weder im Borussia-Park noch in dieser schönen Stadt am Rhein. Ja, und da müssen wir leider auch noch darüber reden, und das macht mir auch zusätzlich schlechte Laune, dass mein Herzensverein sich wahrscheinlich von seinem Erfolgs- und Aufstiegstrainer trennen muss, nicht freiwillig. Nein, Fabi wird Flügge, damit bist nicht du gemeint, sondern Fabian Hützeler, der dann ja wahrscheinlich nach England geht, zu Brighton, Hove und Albion. Auch das wird Thema sein.
Definitiv. Dazu sprechen wir natürlich über all die namhaften Abgänge von Holstein Kiel, obwohl so viele namhafte waren da gar nicht dabei. Und der Hamburger SV hat eine neue Kunz-Kampagne. Irgendwie sehe ich jeden Tag auf Instagram wieder Stefan Kunz in die Kamera lächeln, der einfach nur ein positives Gefühl vermitteln möchte und sagt, wie sehr er doch diesen Verein schon immer geliebt hat. Also der küsst gefühlt jetzt schon die Raupe im Herzen. Wir hoffen, dass aus der Raupe im Herzen auch irgendwann ein Schmetterling wird. Und angeblich soll Mats Hummels gesagt haben, der aktuell noch keinen Vertrag für die neue Saison bei Borussia Dortmund hat, entweder ich oder Edin Terzic, also das kennt man eigentlich so von Mats Hummels auch nicht, ich finde auch da müssen wir nochmal ganz kurz drüber sprechen, aber lass es doch irgendwie so halbwegs chronologisch anfangen lassen und dann würde ich zum Beispiel sagen, fangen wir mit Thomas Broich an, denn als ich angekommen bin, lief mir Thomas Broich in die Arme, weil der war dann quasi anscheinend auch gerade auf dem Weg in Richtung Mönchengladbach.
Ja, bestimmt. Hat er gesehen. Er ist ja ARD-Experte, wobei das Spiel hat der RTL übertragen, aber vielleicht hat er sich das Spiel auch so angeguckt. Ja, wir müssen, glaube ich, gar nicht so sehr in die Analyse gehen. Oder müssen wir noch darüber diskutieren, ob die Deutschen jetzt losgelöst, großgelöst oder großgelöst waren?
Ich glaube, sie waren völlig großgelöst. Auf jeden Fall waren sie am Ende erleichtert und ich habe so unterschiedliche Begegnungen. Du hast ja recht gehabt, ich habe das ja eher, also nicht als Fan gesehen, aber als neutraler Besucher. Also ich habe keine Akkreditierung oder so gehabt, sondern ich habe eine Karte bekommen und deswegen habe ich die Möglichkeit wahrgemacht, habe gesagt so, ach komm, ich bin ja am Wochenende sowieso beim Handball da in Köln und arbeite dort und dann fahre ich schon einen Tag früher dahin und schaue mir dieses Länderspiel an und guck mal so ein bisschen, wie ist die Euphorie. Und ich hatte eigentlich bis zum Anstoß schon die Gefühlslage, es gibt eine Euphorie. Es waren mehr Menschen auch in dem, vor allen Dingen auch in diesem neuen Pinken, wie auch immer, in diesem in diesem neuen Auswärts-Alternativ-Trikot da im Stadion zu sehen. Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass sie alle wollten und dass sie auch die Nationalmannschaft nochmal sehen wollten, bevor es denn nun endlich offiziell losgeht und vielleicht auch mit diesem Gefühl, das du ja auch in der vergangenen Folge beschrieben hast, mit diesen sehr positiven Spielansätzen, wenngleich auch ohne Tor gegen Ukraine, so nach dem Motto, jetzt können wir es gemeinsam schaffen. Ich muss dazu sagen, was mich wirklich immer mehr abschreckt, ist, dass ich auch dann zu den Leuten gehöre, die dann sagen, ja, ich möchte mir denn da im Stadion vielleicht mal so ein Stadionbier kaufen und vielleicht auch eine Bratwurst essen. Ich finde, es gibt ja eigentlich nichts Schöneres oder wie man heutzutage sagt, beste Stadionwurst ist immer beste mit Senf, ganz viel für mich. Und dann denke ich mir so, 5 Euro für ein Bier, 2 Euro Pfand. Und das nimmst du dann auch noch für deinen Partner mit oder für Freunde oder wie auch immer. Und dann holst du da irgendwie...
Für den Schaffner? Ah nee, den hast du erst danach kennengelernt.
Ja, dann holst du dir zum Beispiel jetzt irgendwie 4 Bier und bist irgendwie ohne Pfand, wenn ich richtig gerechnet habe, bei 20 Euro. Dann kommt noch irgendwie 4 mal 2 Euro Pfand dazu, da bist du bei 28 Euro. Und dann kostet noch eine Wurst 5 Euro. Und dann denke ich mir so, wenn du da jetzt haben wir ja auch die Möglichkeit oder verdienen wir ja vielleicht auch irgendwie alle so okayes Geld oder so, dass wir halt auch über die Runden kommen. Aber dann denke ich mir so, es gibt aber auch so viele Menschen, für die es jetzt auch eine Heim-EM sein soll und die dann vielleicht auch Kinder haben und die dann vielleicht auch 3 Kinder haben und die sagen so, ich möchte das meiner Familie mal ermöglichen. Und ich finde, das ist einfach ein kompletter Wahnsinn. Ich finde, das hat überhaupt nichts mit Heim und Gemeinschaft und mit der Möglichkeit an einer Geschichte, an einem Event teilzuhaben und teilwerden zu lassen und beziehungsweise, dass du daran teilwerden kannst. Du hast nicht die Möglichkeit zu partizipieren. Das ist, finde ich, schon einfach der absolute Wahnsinn, wenn man mal so das Drumherum beschreibt. Und im Stadion, muss ich sagen, war irgendwie so die Stimmung wie so ein Rohrkrepierer. Also das war ein so großes Durcheinander. Also es gab diese klassischen Deutschland, 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 Deutschland.
Aber ich dachte, die Hamburger Goldkehlchen nehmen das jetzt in die Hand und geben den Capo. Die sind doch dem Aufruf von Niklas Füllkrug gefolgt. Zumindest waren die mit vielen, vielen Mitgliedern, also die Hamburger Goldkehlchen, dieser Männerchor aus Hamburg, der Kult ist, der aber sich auf die Fahne geschrieben hat, wir singen, obwohl wir nicht singen können. Die waren mit ganz vielen Leuten in Nürnberg und doch auch in Gladbach. Ich dachte, die wollen das jetzt in die Hand nehmen.
Wollen wir denn diese Folge nennen, wenn der DFB-Adler zum Goldkehlchen wird?
Oh, ja, vielleicht. Wir denken dann nochmal drüber nach.
Vielleicht. Ja, und du hattest irgendwie so das Gefühl, also was man ja auch weiß, diese klassische Laola, die Welle im Stadion, die ist bei Ultras nicht sonderlich beliebt, weil das halt auch so ein bisschen natürlich den Stempel hat. Ja, das machen halt die Event-Fans und so. Und dann hast du das Gefühl gehabt, die einen haben irgendwie gesungen, wer nicht hüpft, der ist kein Deutscher. Hey, hey, was ich irgendwie so dann vielleicht so bei den ganzen Diskussionen, die wir zuletzt hatten, auch irgendwie schwierig finde. Dann hast du die nächste Partei gehabt, die haben dann irgendwie Pyrotechnik gesungen. Finde ich, sollten wir auch nochmal drauf eingehen. Ist doch kein Verbrechen, diese Geschichte, die jetzt auch noch Icke Hüftgold sich auf die Hüfte geschmiert hat. Und dann hast du irgendwie die Deutschland und alles war durcheinander. Und dann denke ich mir irgendwie so, und am Ende hattest du hinten in der Ecke, wo normalerweise die Auswärtsfans hängen, da bei Borussia Mönchengladbach, diesmal die Griechen, die da irgendwie gemeinsam Stimmung gemacht haben. Und ja, also von der Stimmung fand ich es wirklich ganz, ganz schwierig. Wie hast du es denn erlebt? Und ja, lass uns doch nochmal ganz kurz auf das Spiel eingehen. Haben wir ein Torhüterproblem? Nicht wir, aber die deutsche Nationalmannschaft.
Ja, darüber möchte ich auf jeden Fall sprechen. Also erstmal bin ich überrascht, dass nicht die Elf vom Niederrhein noch gespielt worden ist, weil das Spiel hat ja im Mönchengladbacher Borussia-Park stattgefunden. Dann möchte ich dir sagen, lieber Fabian, nicht nur Fußball wird teurer, alles wird teurer, das ganze Leben wird teurer. Wenn du auf ein Konzert gehst, dann gibst du auch viel Geld dafür aus. Ich war gestern mit meinen beiden Kindern im Zirkus. Rate mal, was ich für eine Zuckerwatte und einen Lolli, der war allerdings auch sehr groß, das war so ein Lolli, der gefühlt nie kleiner wird. Was habe ich für die beiden Teile wohl bezahlt? Eine Zuckerwatte und ein Lolli. Schätz mal.
Zuckerwatte 3,50 Euro, Lolli 2,50 Euro.
Zuckerwatte 4 Euro, Lolli 5 Euro. So, das nur mal am Rande. Ja. Jetzt werden wir sportlich. Nee, du hast nach der Stimmung gefragt. Ich fand die Stimmung auch nicht gut. Ich fand sie in Nürnberg besser. Aber ich muss dazu sagen, ich saß in einer Reporterkabine. Das ist von Stadion zu Stadion unterschiedlich. In Mönchengladbach sind die Arbeitsplätze andere. Also man sitzt in einer Kabine, bekommt natürlich über den Kopfhörer die Stadionatmo, sagen wir dazu, vom Ü-Wagen zugespielt. Aber natürlich fühlt man da die Stimmung noch weniger, als wenn man draußen sitzen würde. Ich sitze ehrlich gesagt, wenn ich ein Spiel übertrage, lieber draußen, ja. Vor allen Dingen im Sommer, im Winter. Ja, gerne Kabine, auch gerne eine beheizbare Kabine. Aber auch wenn der Juni nicht ganz so toll ist bisher, es war ja doch relativ warm noch, 19, ja. 20 Grad. Ich würde mal sagen, das war ein schöner Frühlingsabend. Ja, die Stimmung, sie ist halt so. Und die Pfiffe zur Halbzeit waren ja auch hörbar. Also das ist dann das Gegenteil von Euphorie. Die Leistung war schlecht im ersten Durchgang, im zweiten Durchgang wurde es besser. Auch weil Pascal Groß und vor allen Dingen ein starker Leroy Sané eingewechselt worden sind. Aber ich habe ja gesagt, wir müssen gar nicht so sehr darüber reden, wir müssen das Spiel gar nicht so sehr sezieren. Ich finde, du hast gerade eine entscheidende Frage gestellt. Haben wir ein Torhüterproblem? Und genau das ist das, was für mich nach diesem Spiel hängen blieb. Wir haben da ja auch in der vergangenen Woche und auch in früheren Folgen schon drüber gesprochen. Julian Nagelsmann hat sich für Manuel Neuer entschieden und gegen Marc-André ter Stegen. Und Neuer hat jetzt zum zweiten Mal in Folge gepatzt. Gegen die Ukraine ging das noch glimpflich aus, weil das Tor, das nach seinem Patzer entstand, ein Abseitstor war. Und gegen Griechenland ist dadurch eben das Gegentor entstanden. Griechenland führte dank dieses Torwartfehlers von Manuel Neuer zur Pause mit 1:0. Und alle, die sagen, wir haben kein Torhüterproblem, die verschließen die Augen so ein bisschen vor der Realität. Natürlich ist Marc-André ter Stegen gerade besser als Manuel Neuer, der ja auch in der Endphase der vergangenen Saison geschwächelt hat, als er sich bei den Bayern Aussätze erlaubt hat. Champions League Halbfinale gegen Real Madrid, gegen die TSG Hoffenheim waren es mehrere Aussätze. Bei ihm ist das momentan wie mit dem Wetter. Es gibt Sonne und Wolken im Wechsel und bei ihm wechseln sich Weltklasse-Paraden, die es ja auch gab, ja. Gegen Griechenland und krasse Aussetzer ab. Und ja, wir haben ein Torhüter-Problem, aber Julian Nagelsmann bleibt bei seiner Entscheidung, die er vor Monaten schon getroffen hat. Neuer bleibt die Nummer eins. Man muss mittlerweile sagen, er setzt das Leistungsprinzip außer Kraft, denn der aktuell bessere Torhüter sitzt auf der Bank, Marc-André ter Stegen. Er macht sich dadurch möglicherweise angreifbar, weil ansonsten zählt er das Leistungsprinzip. Und er geht ein Risiko ein, denn so eine Torhüter-Diskussion, die es ja auch während der EM geben könnte, wenn Neuer weiter so hält, wie er jetzt in den vergangenen Spielen gehalten hat, die könnte natürlich dann ja ein echtes Problem nach sich ziehen.
Weißt du, woran mich das erinnert? Und es gibt natürlich auch unterschiedliche Facetten in dieser Diskussion. In der vergangenen Folge haben wir es auch gesagt, das habe ich ja auch gesagt, das hat ja Thomas Broich dir auch gesagt. Am Ende kaufst du vielleicht ein Gesamtpaket Manuel Neuer und er soll eben diese Ausstrahlung und vielleicht ja auch so ein bisschen diese Angst einflößen bei den Gegnern natürlich, die Ausstrahlung haben, die Angst einflößen bei den Gegnern. Wenn er denn da hinten im Tor steht, hat vielleicht auch so eine Gesamt- Aura, die eben Manuel Neuer ausstrahlt als derjenige, welche, wo nicht ja wenige sagen, dass er der beste Torhüter der Geschichte ist, aber vielleicht eben auch genau der Geschichte. Und das erinnert mich auch so ein bisschen an die WM 2014, wo natürlich dann auch wieder über 80 Millionen Bundestrainerinnen und Bundestrainer es besser wussten und gesagt haben, Mensch, Philipp Lahm, wir haben irgendwie gar nicht so gute Außenverteidiger, Philipp Lahm muss doch wieder auf die...
Ich verstehe dich nicht mehr.
Du verstehst mich nicht mehr?
Jetzt bist du wieder da.
Jetzt bin ich wieder da? Okay, ja. Ich habe aber die ganze... Ich mache dann einfach mal weiter, dann jetzt hörst du mich auch wieder. Ich habe die ganze Zeit aber hier weitergesprochen. Ich habe gesagt, Philipp Lahm 2014 erinnert mich so ein bisschen daran, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft eigentlich ja ein Außenverteidigerproblem hatte. Deswegen hat auf der linken Seite zum Beispiel dann ja auch Benedikt Höwedes gespielt, der da seine Defizite in der Offensive hatte. Philipp Lahm hat im defensiven Mittelfeld gespielt und rechts hat häufig Mustafi gespielt. Und die 80 Millionen Bundestrainerinnen und Bundestrainer haben immer gesagt, Philipp Lahm muss doch auf dieser rechten Verteidigerposition spielen. Ähnlich wie es jetzt die Diskussion auch um Kimmich kurz mal wieder gab. Spielt er im defensiven Mittelfeld, wo er ganz gerne hin möchte, dafür fühlt er sich berufen, oder spielt er hinten rechts? Und genauso habe ich das Gefühl, dass alle, die auf die deutsche Fußballnationalmannschaft blicken, zumindest die meisten, sagen, irgendwie kann man vieles in diesem Kader nachvollziehen, aber man kann nicht nachvollziehen, dass Marc-André Ter Stegen nicht auf seiner Position spielt. Und seine Position sollte bei dieser Europameisterschaft eben nicht draußen neben Alex Pavlovic sein, sondern seine Position sollte hinter der Abwehrkette sein. Ob es jetzt eine Dreierkette oder Fünferkette ist, ist ganz egal. In jedem Fall sollte er spielen, und zwar für Manuel Neuer. Und ich glaube, das ist das, womit sich Julian Nagelsmann natürlich dann sofort angreifbar macht, wenn Manuel Neuer so patzt, und ich glaube, das darf man schon auch sagen, wie vor dem Gegentor.
Ich muss leider sagen, dass immer wieder Aussetzer da waren, die habt ihr hoffentlich nicht gehört, aber ich habe nicht alles verstanden, aber du hast im Prinzip ja meine Meinung bestätigt. Wir sind da einer Meinung, das finde ich auch richtig. Nagelsmann setzt auf die Aura und die Ausstrahlung von Neuer. Das ist verständlich, aber eben auch riskant. Und Ter Stegen, der ja nun seit Jahren überragende Leistung zeigt beim FC Barcelona, der muss gerade sehr viel Frust runterschlucken. Ich glaube auch, dass Nagelsmann da kein neuer Thema aufmachen will und sich jetzt nicht in den letzten Tagen vor dem EM-Eröffnungsspiel für einen Torhüterwechsel entscheidet, um ja da keine Unruhe in die Mannschaft zu bringen. Heute saß ja auch Niklas Füllkrug bei der Pressekonferenz in Herzogenaurach. Heute begann dann ja nach zwei Tagen Pause wieder die Vorbereitung auf dieses EM-Eröffnungsspiel. Und der ist natürlich mit seiner ganzen positiven Art genau der Richtige, um andere Themen zu setzen. Er erzählte auch übrigens von einer schwierigen Bahnanreise. Er hatte die zwei Tage bei seiner Familie in Hannover verbracht und ist dann mit der Bahn nach Nürnberg und dann weiter nach Herzogenaurach gefahren und traf da auf eine Abi-Klasse, die gerade Abifahrt gemacht hat. Und die haben ihn sozusagen in ihre Mitte genommen und haben ihn dann ausgequetscht. Das war ganz nett. Aber ja, Niklas Füllkrug hat dann auch was zu den Ballermann-Hits erzählt, die es gibt. Sein Name Füllkrug hat ja auch sehr was mit einem Gefäß, das man mit Bier füllen könnte, zu tun. Und da gibt es irgendwie zwei Hits. Auch dazu hat er sich geäußert. Also er war genau der Richtige. Aber er musste auch eine Frage zu Manuel Neuer beantworten. Und natürlich hat er sich da für Neuer positioniert. Eine Frage habe ich an dich noch. Ich hoffe, du hörst mich. Vielleicht kannst du das einmal bestätigen.
Ich kann dich verstehen.
Super. Du warst ja in Mönchengladbach, wir haben über die Stimmung gesprochen. Wie fandst du das als ja musikalisch auch sehr gebildeter Mensch, dass immer wieder griechischer Wein angespielt wurde? Griechischer Wein beim Spiel gegen Griechenland. War das ein gelungener Gag? War das vielleicht auch das Gegenteil? Wie hast du das gesehen? Hast du da mitgeschunkelt innerlich?
Ich habe gelacht, vor allen Dingen, genau wie du schon sagst, es wurde ja nicht einmal, sondern es wurde mehrfach angespielt. Also ich habe es irgendwie, glaube ich, vor Anpfiff gehört, ich habe es in der Pause gehört, ich habe es in der Zeit danach, als man schon in Richtung das Stadion verlassen hat, in Richtung Heimweg unterwegs war, gehört. Also generell finde ich es eigentlich erstmal ganz witzig, weil das hat auch nichts mit den Gegner verhöhnen oder das gegnerische Land verhöhnen zu tun, sondern ich hatte irgendwie einfach nur das Gefühl, so genau da sind wir als deutsche Fußballfans auch stehen geblieben, weißt du? Was auch zwischendurch gesungen wurde und wo ich wirklich einfach nur in die Runde geguckt habe und gedacht habe, Leute, das kann es doch nicht sein. Es wurde auch gesungen, einer geht noch rein, einer geht noch, einer geht noch rein. Und dann dachte ich so, wow.
Ja, ich,
wir sind im Jahr 2024, ja, weißt du, wir sind im Jahr 2024, was wir nicht hinbekommen. Wir können irgendwie keine Zimmertüren im Hotel öffnen, wenn das Smartphone nebenan war. Also direkt neben der Karte, mit der man die Zimmertür öffnet, war, dann funktioniert überhaupt gar nichts mehr. Da muss man sich eine neue Karte aufladen. Wir können aber gleichzeitig gefühlt zum Mars fliegen und du kannst gefühlt alles mittlerweile technisch lösen. Aber es wird im Stadion immer noch einer geht noch und einer geht noch reingesungen.
Also ich möchte schon einen großen Unterschied machen zwischen deutschen Fußballfans und Fans der deutschen Fußballnationalmannschaft. Bei Länderspielen, und das hat mir auch dieser Song, der immer wieder eingespielt wurde, Griechischer Wein von Udo Jürgens,
jetzt bist
bewiesen.
Du tatsächlich auf meiner Seite.
Länderspiele
auch ganz
der Nationalmannschaft
jetzt,
sind immer noch mehr Ballermann als
auch nicht
ein
mehr gehört.
Indie-Konzert.
Das ist sehr
und das
traurig,
hat der
aber
Abend
hörst du mich jetzt noch?
Eben auch bestätigt. Ich höre dich noch, ja.
Okay, jetzt musst du nochmal neu ansetzen. Du hast gerade eben gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen den Fans der deutschen Fußballnationalmannschaft und dem Fanclub deutsche Fußballnationalmannschaft.
Nee, ich habe gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen deutschen Fußballfans, also Fans von Holstein Kiel, Werder Bremen, FC St. Pauli, Eintracht Frankfurt, HSV, wem auch immer, und
Hoffenheim.
Fans der deutschen Nationalmannschaft. Und Heimspiele der Nationalelf sind immer noch mehr Ballermann als ein cooles Indie-Konzert, habe ich gesagt. Liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ihr müsst gerade sehr tapfer sein. Das ist jetzt eine vielleicht etwas chaotische Folge. Ihr hört alles sauber, weil wir auf verschiedenen Spuren aufzeichnen, die nachher zusammengeschnitten werden. So entsteht dann diese Anstoßfolge. Aber wir sind über eine offenbar sehr wackelige und fragile Internetleitung miteinander verbunden, damit wir uns auch gegenseitig hören. Das ist gerade das Problem. Ja, aber ich finde, man kann ja nicht nur über Manuel Neuer oder Marc-André Ter Stegen reden, also über das Torwartproblem, das wir ja diagnostiziert haben, und nicht nur wir, sondern viele. Man kann ja auch die Frage aufwerfen, jetzt Ilkay Gündoğan als Kapitän, muss der das ewige Startspielrecht haben? Ich finde den auf seiner zentralen Position im offensiven Mittelfeld auch nicht so glücklich. Da kann er dem Spiel der deutschen Mannschaft nicht so viele Impulse geben. Der braucht eher eine Position weiter hinten, um das Spielfeld vor sich zu haben, um seine strategischen Fähigkeiten einbringen zu können. Aber die Position ist ja nach dem Comeback von Toni Kroos schon belegt. Also die Frage Groß oder Gündoğan könnte man auch stellen. Ich glaube aber nicht, dass Nagelsmann da jetzt was ändern wird vor dem EM oder beim EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland. Aber wie hast du Gündoğan gesehen oder wie siehst du seine Position in der deutschen Nationalelf?
Ja, sehe ich ganz genauso wie du. Ich glaube auch, dass Gündoğan keinen Stammplatz als Garantie haben sollte, sondern ich glaube auch dort sollte das Leistungsprinzip entscheiden. Ich sehe ihn auch hinter den Spitzen oder im offensiven Mittelfeld nicht so stark, beziehungsweise anders gesagt, ich sehe andere Spieler dort stärker. Ich sehe da zum Beispiel als hängende Spitze noch eher vielleicht einen Kai Havertz. Ich sehe da noch viel eher als hängende Spitze, weil das bei den Bayern auch häufig gespielt hat, Jamal Musiala, der jetzt ja vermehrt über die Außen kommt. Und da muss ich auch sagen, ich habe das Gefühl, dass Musiala sich dort auch nicht so wohl fühlt, weil das war zu beobachten, genauso auch im Spiel gegen die Ukraine in Nürnberg. Musiala ist immer wieder nach innen gezogen und zwar weit bevor er von der Grundlinie dann hätte flanken können, sondern er ist immer mit dem Ball am Fuß in Richtung 16-Meter-Raumkante gezogen, hat versucht, dort Lücken zu reißen. Und wenn man ihn von Anfang an dort aufstellte, könnte er dies ja auch tun. Und das würde wiederum auf den Flügeln vielleicht auch noch Platz für andere Spieler geben. Und von daher fand ich Musiala sogar zum Teil erschreckend schwach, erschreckend blass. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch mit der Rolle eben hinter den Spitzen von Ilkay Gündoğan zu tun hat. Ich habe jetzt zum Beispiel auch einen Pascal Groß gesehen, der in beiden Spielen nicht nur wegen seines Tores überzeugt hat. Und ja, Robert Andrich finde ich auch mit Abstrichen und Toni Kroos fand ich, auch wenn er gefühlt nicht über sich hinausgewachsen ist, aber ich finde gerade das sieht man, wenn man live im Stadion ist. Toni Kroos hat in fast jeder Situation eine unfassbare Ruhe ausgestrahlt. Er hat auch auf engstem Raum immer wieder als Anspielstation fungiert und hat dann eben auch mal einen risikobehafteten Pass gespielt. Aber bei ihm wissen wir eben auch, dass die dann auch ankommen. Aber um auf die Frage zurückzukommen, sehe ich ähnlich wie du. Ich finde auch, dass Ilkay Gündoğan jetzt keine sehr guten Länderspiele gemacht hat.
Apropos Ankommen, ich zitiere aus einer WhatsApp, die meine Frau mir gerade geschrieben hat, wird immer schlimmer, S-Bahnen fahren auch nicht mehr, mit dem Taxi durch Berlin, hoffe, dass ich ankomme. Das dazu, also um nochmal den Anfang dieser Podcast-Folge aufzugreifen. Man kann auch diskutieren, Leroy Sané, ist er schon Kandidat für die Startelf am Freitag oder nicht? Ich finde, er hat das Spiel belebt, weil er eben auch nicht, so wie Musiala, immer ins Zentrum zieht, sondern auch den Weg über die Außen wählt. Im Zentrum war es sehr eng, da war es sehr dicht, da standen sich die Spieler teilweise gegenseitig im Weg. Aber ich glaube schon, dass Nagelsmann genau dieselben 11 Spieler gegen Schottland von Beginn an bringen wird, die auch gegen Griechenland in der Startelf standen. Das glaube ich sogar sehr, weil er ja auch jedem Spieler, ähnlich wie dem Regisseur, seinen Schauspielern, eine klare Rollenverteilung mit auf den Weg gegeben hat. Jeder weiß, wie Nagelsmann mit ihm plant, also was die Position angeht, aber auch was so Spielzeiten angeht, das Standing angeht, auf dem Platz und außerhalb des Platzes. Und ich glaube, die 11, die es ehrlich gesagt nicht so gut gemacht haben gegen Griechenland in der ersten Halbzeit, werden aber auch gegen Schottland dann von Beginn an auflaufen.
Was ich übrigens,
wie es ausgeht, das.
Ja, was ja? ich übrigens für nicht richtig halte. Also ich glaube vor allen Dingen gegen so stabil stehende und tief stehende Gegner, wie zum Beispiel jetzt ja auch gegen die Ukraine und wie schon jetzt auch gesehen gegen Griechenland, solltest du mit mehr Wucht spielen. Ich würde schon vielleicht, wenn man Gündogan jetzt nicht unbedingt spielen lassen muss, Gündogan rausnehmen oder von mir aus auch dann vielleicht neben Toni Kroos stellen, Musiala hinter die Spitze, Sané reinnehmen und für Havertz würde ich Füllkrug stürmen lassen, weil ich glaube, was du vor allen Dingen brauchst gegen Schottland, du brauchst schnell Ruhe, du brauchst ein schnelles Tor. Und vielleicht kannst du natürlich Füllkrug von der Bank bringen und vielleicht kannst du auch irgendwann Sané von der Bank bringen. Aber was du auf jeden Fall brauchst, ist, du brauchst ganz schnell die Mannschaft beziehungsweise die Fans hinter der Mannschaft und du darfst nicht zur Pause wieder Pfiffe kassieren, weil das ist auch das, was Toni Kroos gesagt hat. Im vergangenen Herbst wurden wir, in Anführungsstrichen die deutsche Fußballnationalmannschaft, schlechter gemacht, als wir waren, aber wir wurden nach den März-Länderspielen auch besser gemacht, als wir eigentlich sind. Und ich glaube, diese Mannschaft, in der immer noch sehr viel Verunsicherung wohnt und natürlich jetzt auch Auftaktspiel, Heim-EM, große Erwartungshaltung, die hat einen sehr großen Rucksack auf und den kannst du am besten von den Körpern, von den Schultern lösen, wenn du ein schnelles Tor erzielst. Und deswegen, warum auf Füllkrug warten, wenn er der einzige Stürmer momentan ist, der diese Wucht mitbringt? Dennis Undaf sitzt ja auch noch draußen, weiß ich auch, aber momentan sehe ich Füllkrug vor Undaf.
Ja, aber Kai Havertz ist ja sein Stürmer. Das hat Nagelsmann ja auch gesagt, dass Havertz spielt. Füllkrug kennt seine Rolle. Er wird der Einwechselspieler sein und in seinem System hat er halt nur einen Stürmerplatz. Havertz hat ja getroffen, sogar zweimal. Ein Tor zählte nicht und das andere, das 1:1 gegen Griechenland, hat ja gezählt. Und Füllkrug sehe ich auch immer, ich finde ihn auch gut. Ich glaube auch, dass er in der Startelf eine Berechtigung hätte, aber er hat jetzt auch nicht gut gespielt gegen Griechenland, muss man dazu sagen, nach seiner Einwechslung. Aber er hat eine gute Quote, ich glaube jetzt 11 Tore in 16 Länderspielen, aber er nimmt seine Rolle an und er ist auch jemand, der ja so eine positive Energie als Einwechselspieler an die Mannschaft bringen könnte. Jetzt nochmal zu meiner Frage, die ich vorhin versucht habe anzubringen. Was glaubst du, wie geht's aus am Freitag gegen Schottland?
Boah, das ist echt schwierig, ne? Also wenn du jetzt dir diese beiden Spiele angeguckt hast, also ich würde jetzt nur auf einen Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft tippen, weil ich das vielleicht auch irgendwie ein bisschen mehr möchte. Aber ich kann mir genauso gut so ein 1:1 irgendwie vorstellen. Also von daher, ja, ich tippe auf einen Sieg mit einem Torunterschied für Deutschland. Und du?
Ja, sag mal einen konkreten Ergebnistipp.
1:0.
Ach Mist, das wäre auch mein Tipp gewesen. Also ich glaube auch, dass das kann quälend zäh werden, so wie es ja gegen Griechenland war, gegen die Ukraine vom Ergebnis her. Die Schotten werden auf den Rängen früh in Führung gehen und am Ende deutlich gewinnen, glaube ich. Also das wird ein Heimspiel für die Tartan Army da am Freitag in München. Aber ansonsten, ja, es ist Schottland, ne? Also eine Mannschaft, die Verletzungsprobleme hat, 3 Stammspieler fehlen bei der EM. So viele Spieler kennt man nicht. Vielleicht Scott McTominay von Manchester United, der hat auch die meisten Tore in der Quali geschossen. Die Schotten haben übrigens auch in der Quali Spanien geschlagen. Das war ja so das große Ausrufezeichen, das sie gesetzt haben. Und vielleicht kennt man auch noch vom FC Liverpool Andy Robertson vom FC Liverpool, den Linksverteidiger. Das ist der Kapitän der Schotten. Ansonsten sind die Schotten dreimal bei einer EM gewesen, immer rausgeflogen in der Vorrunde. Und die haben ja mit dem 2:0 gegen Gibraltar und dem 2:2 gegen Finnland in ihren Testspielen, die parallel zu den deutschen Testspielen stattgefunden haben, auch nicht überzeugt. also eigentlich muss man vor denen keine Angst haben, aber es ist das Eröffnungsspiel, es ist Druck da, für die wird es ein Riesenerlebnis, die werden den Heimvorteil auf den Rängen haben. Ich glaube, es wird eine sehr, sehr zähe Angelegenheit, aber hey, was sabbel ich so lange? Wir sind uns ja einig, Deutschland gewinnt 1-0, hast du ja gerade eben auch gesagt.
Ja. Hast du jetzt eigentlich auf dem Weg, du bist ja auch viel gereist, so ein wenig Euphorie noch drumherum wahrgenommen? Also was man natürlich sieht in den EM-Austragungsorten, wie zum Beispiel in Düsseldorf oder in Köln, dass da überall, nicht überall, aber an manchen Fahnenmasten UEFA-Euro-Fahnen wehen und dass auch in den Bahnhöfen entsprechende Bodentätowierungen, sage ich jetzt mal, Teppiche ausgerollt sind, wo auch das Logo zu erkennen ist. Aber viel mehr auch nicht, oder?
In den Bahnhöfen habe ich den Boden gar nicht gesehen, weil so viele Menschen auf den Bahnsteigen standen, die haben sich gegenseitig auf den Füßen gestanden, weil alle auf Züge gewartet haben, die entweder 2 Stunden Verspätung hatten oder nur eine oder nur eine halbe. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Euphorie mitbekommen. Nee, also auch in Hamburg, wo ich ja wohne, ist ja auch ein Austragungsort. Nee, habe ich nicht. Also gefühlt geht das am Wochenende los. Ja, ich glaube auch, dass die meisten Zuschauer, die meisten Fans dann erst einen Tag vor dem jeweiligen Spiel anreisen werden. Ich werde übrigens am Samstag in Berlin sein, da geht's für mich los mit Kroatien gegen Spanien und am Sonntag bin ich hier in Hamburg beim Spiel Polen gegen Niederlande. Da werde ich Euphorie sehen, klar, ganz bestimmt, aber jetzt, nee, habe ich irgendwie noch nicht gesehen. Eine Frage habe ich noch stehen, die stellen sich ganz wenige, aber ich möchte sie trotzdem stellen. Wer wird Europameister?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, ich habe irgendwie so ein bisschen das im Gefühl, dass das vielleicht jemand werden könnte, mit dem wir momentan gar nicht rechnen. Also, ich habe...
Also doch Deutschland.
Ja, also es ist für mich genauso möglich, natürlich, weil du kannst auch mit so einer Mannschaft so richtig ins Rollen kommen. Ja, definitiv. Ich glaube, wenn irgendwie alles normal wird, dann ist es irgendwas zwischen Frankreich und Spanien. Und momentan sehe ich eher...
Andorra. Zwischen Frankreich und Spanien liegt Andorra.
Ich sag Spanien.
Ich sag Andorra. Nein, ich sag England. Das sage ich aber gefühlt seit den letzten 3-4 Turnieren. Das habe ich, glaube ich, auch 2018 in Russland schon gesagt. Und bei der EM 21 und bei der WM in Katar. Ich habe auch neulich mal die EM durchgespielt, da saß ich im Zug, hatte viel Zeit, da fuhr der Zug gerade und bei mir scheidet Deutschland im Viertelfinale gegen Kroatien aus.
Okay.
Im Achtelfinale gibt's einen Sieg gegen Dänemark und im Viertelfinale kommt das aus gegen Kroatien. Diese Angaben sind natürlich wie immer ohne Gewähr.
Du meinst, weil Christian Wörns die rote Karte kriegt und da, wo Schuka das DFB-Team rausschießt?
Genau, der wird's machen, ja. Oder vielleicht Ivan Perisic.
Ja.
Oder Luka Modric. Oder, was weiß ich. Aber ja, das habe ich so durchgespielt und das ist jetzt mein Tipp. Deutschland fliegt im Viertelfinale raus. England wird Europameister. Wahrscheinlich kommt es am Ende ganz anders.
Aber wir können ja auf jeden Fall mal diese beiden Fragen mit aufnehmen. Das schreiben wir mal bei uns auf die Anstoß-Instagram-Seite, Anstoß-Podcast. Wir hauen diese Woche mal raus. Seid ihr schon im EM-Fieber, beziehungsweise verspürt ihr eine Euphorie und dann vielleicht auch ganz genauso euer Tipp, wer wird Europameister? Das ist eine sehr, sehr neue Umfrage, habt ihr vor entsprechenden großen Turnieren wahrscheinlich noch nie gehört, aber wir haben uns überlegt, komm, wir trauen uns jetzt einfach mal mit dieser Frage und gehen auf die Zuhörenden los, oder?
Das machen wir und auf der Instagram-Seite wird es ja demnächst auch sehr viel Content geben. Du hast ein Quiz produziert. Wir werden zu jedem Spiel oder zu einem ausgewählten Spiel jedes Spieltags auch hier und da so ein kleines Tippspiel abfragen. Also guckt da mal rein, folgt uns gerne. Da wird ein bisschen was passieren. Es wird in Hamburg auch außerhalb der EM-Spiele im Volksparkstadion ein bisschen was passieren. Damit möchte ich noch einmal den Bogen schlagen zu Fabian Hürzler. Ja. Und du hast mir das witzigerweise als Screenshot geschickt, als ich in Köln war. Da hast du mir irgendwie so ein Screenshot von Sky Plättigol geschickt und da habe ich noch geantwortet, so nach dem Motto, ey, es ist Sommerpause, lass mich in Ruhe damit. Das ist eines von vielen Gerüchten oder so, ne?
Ja.
Aber mittlerweile hat sich das ja erhärtet und die beiden Seiten sind sich einig, Hürzler auf der einen, Reitenhof und Albion auf der anderen Seite und St. Pauli ja, bekommt jetzt ein Angebot von dem reichen Club aus England, der übrigens einem Poker-Profi gehört. Also St. Pauli pokert mit einem Poker-Profi.
Ja, und dahinter steckt ja wohl, dass Fabian Hürzeler Robert De Zerbi, den früheren Trainer von Brighton Hove and Albion, als sein Vorbild so ein bisschen gesehen hat, beziehungsweise den Spielstil sich immer wieder verinnerlicht hat und den faszinierend fand und dem auch so ein bisschen gefolgt ist. Und er könnte jetzt mit einem Wechsel, der sich ja nun mehr als anbahnt, auch zum jüngsten Trainer, wenn man mal jetzt die Interimstrainer rauslässt, der Premier League-Geschichte werden. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich bin überhaupt gar kein Freund von irgendwie siehste oder nicht siehste, aber weißt du noch, als wir im März darüber gesprochen haben, dass Fabian Hürzeler, bleibt er jetzt oder bleibt er nicht? Davor, zum Jahreswechsel, gab es ja immer diese Diskussion, er möchte eigentlich nicht bleiben, beziehungsweise nicht seinen Vertrag verlängern, und der FC St. Pauli wollte Klarheit für die kommende Saison, und wir haben genau darüber gesprochen, also wir haben beide genau darüber gesprochen und haben gesagt, so, was sind Arbeitspapiere wert? Und da möchte ich jetzt mal dich fragen, gar nicht irgendwie durch eine Fanbrille oder so. Wie groß ist da die Enttäuschung? Ist da eine große Enttäuschung spürbar oder kann man es irgendwie auch nachvollziehen? Meine These war ja damals, dass man gesagt hat, okay, wir machen da jetzt einen Haken dran, damit der FC St. Pauli sich voll und ganz auf diesen Aufstieg konzentrieren kann. Und das hat man ja eben auch getan. Es gab dieses Gentleman Agreement, wie man jetzt so raushört vom Millern-Tor, dass man eben in Ruhe die Saison zu Ende bekommt. Und es gab ja auch den maximalen Erfolg. Der FC St. Pauli ist als Zweitligameister aufgestiegen. Kann man sozusagen das so mehr wiegen oder in die Waagschale schmeißen, dass das auch überwiegt? Oder überwiegt am Ende dann ein Trainer, der erst das Ja-Wort gegeben hat und ja kurz nach Hochzeit dann doch gesagt hat, ich möchte die Scheidung einreichen?
Ich finde das total surreal. Also gefühlt vorgestern stand Fabian Hürzeler noch mit einer Pyrofackel auf dem Balkon, ja, des Schmidt Tivoli, wo er mit der Mannschaft den Aufstieg gefeiert hat, nachdem ja ungefähr 100.000 vorher oder auch währenddessen noch auf dem Spielbodenplatz ihm und der Mannschaft zugejubelt haben. Gefühlt vor 3 Tagen ist er auf Händen durchs Millern-Tor getragen worden, als St. Pauli mit dem Sieg gegen Osnabrück dann am vorletzten Spieltag den Aufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht hatte. Ich bin total ja überrascht, überrumpelt, und die ganze Aufstiegseuphorie, die ja sowieso, jetzt sind ja schon ein paar Wochen vergangen, langsam abebbt, ist irgendwie komplett weg und schwingt so um in Sorge. Wer soll denn der Nachfolger werden? Wer soll denn das, was er losgetreten hat, fortführen? Man darf sich nichts vormachen. Also St. Pauli ist auch so gut, weil der Trainer so gut war, und Fabian Hürzelers Erfolg ist logischerweise der Erfolg der Mannschaft, aber ihm ist es zu einem Großteil zuzuschreiben, dass St. Pauli in die erste Bundesliga aufgestiegen ist, und das wäre ein enormer Verlust. Und ja, es ist so, dass die Vertragsverlängerung ohne Ausstiegsklausel bis 2026 dann zustande gekommen ist, mit einer ja nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Zusage, dass er bei einem entsprechenden Angebot die Freigabe bekommt. Dieses Angebot liegt jetzt vor. Brighton Hove and Albion in England wird viel Geld ausgegeben für Spielertransfers, aber auch für Trainertransfers. Möglicherweise wird St. Pauli zwischen 5 und 10 Millionen Euro für ihn kriegen, sowie so viel wie nie zuvor für einen Spieler, geschweige denn für einen Trainer. Das Geld kann St. Pauli gut gebrauchen. Der Verlust ist aber enorm, weil nochmal, St. Paulis Erfolg ist nur möglich gewesen, weil Hürzeler so ein genialer, guter und auch wahnsinnig talentierter Trainer ist. Ich tue mich schwer jetzt mit so einer Einordnung. Darf er das? Ich meine, der ist genauso wie die meisten Fußballer, und er ist nicht in Hamburg St. Pauli mit der Postleitzahl 20359 auf die Welt gekommen. Er ist in München auf die Welt gekommen, hat einen Teil seiner Kindheit, er ist in Houston, Texas, ja, auf die Welt gekommen, ja, so ist es richtig, und hat einen Großteil seiner Kindheit in München verbracht. Er ist genau wie die meisten Fußballer jemand, der nach dem Maximum strebt, und das Maximum ist für einen Fußballer die englische Premier League oder der FC Bayern in Deutschland, und für einen Trainer genauso. Und er bekommt jetzt mit 31 Jahren die Chance, wenn man jetzt mal so ein bisschen neben diese emotionale Betroffenheit tritt und auf die Gesamtgemengelage schaut, dann ist da ein Trainer, der eine Möglichkeit bekommt und der sie nutzen will, unter dem Verein noch wahrscheinlich sehr, sehr viel Geld dafür in die Kassen spült. aber trotzdem ist es scheiße und so ein echter Downer für ja wirklich alle St. Pauli-Fans, mit denen ich mich darüber ausgetauscht habe. Und es macht die erste Ligasaison, die Planung zu einem riesengroßen Problem, weil es so einen Trainer nicht mehr gibt. St. Pauli wird keinen gleichwertigen Trainer finden. Punkt. Und ich glaube auch, dass Spielertransfers, die jetzt vielleicht in der Anbahnung sind, auch in der Realisierung schwierig werden könnten, weil viele bestimmt auch zum FC St. Pauli wechseln, weil sie, ähnlich wie Xabi Alonso in Leverkusen, von Hürzeler trainiert werden wollen. Und das ist dann auch nicht mehr möglich.
Ja, das ist vielleicht jetzt ein hinkender Vergleich, aber ich weiß, was du mit der Kernbotschaft sagen willst. Sehe ich natürlich auch so, dass es natürlich immer auch daran hängt, okay, wer ist jetzt der Trainer, wer wird mein Trainer? Deswegen muss der FC St. Pauli jetzt auch schnellstmöglich natürlich für Klarheit sorgen. Da komme ich auch gleich noch zu. Hab da so ein Gedankenspiel im Kopf. Also ganz generell muss man natürlich immer sagen, ich jetzt so aus der Warte Holstein-Kiels habe irgendwie auch immer mal wieder gedacht, so nach großen Umbrüchen, ja, oder nach Relegationsspielen, so das ist jetzt once in a lifetime, diese Chance gibt es nie wieder, und dann hat es dann doch irgendwie im Fußball immer wieder einen Neuanfang, einen Neustart und vielleicht auch eine neue Euphorie gegeben. Und ich finde zum Beispiel mit Robert Wagner, der jetzt ja über Freiburg nochmal ausgeliehen wurde, vergangene Saison Kräuter Fürth gespielt, ist dem FC St. Pauli zum Beispiel auch wieder ein sehr guter Transfer gelungen, und die machen da ja auch schon sehr, sehr viel und viel richtig, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Also ich traue denen das auch schon zu, dass sie auch eine momentan noch riesengroß vermeintlich klaffende Lücke auch wieder schließen können. Nochmal kurz zu Brighton Hove gesprochen. Die kennen das natürlich auch, und da ist natürlich finanziell die Premier League auch schon wieder weiter galoppiert. Die haben ja damals ihren vorherigen Trainer für, ich glaube, 20 Millionen Euro Ablöse an den FC Chelsea verloren. Also sagen die, okay, wenn wir jetzt, ich sage jetzt mal 5, 7, 8 oder 9 Millionen für Fabian Hürzeler bezahlen, und der spielt im Zweifel genau den Fußball, den unser Vorgänger, nämlich Robert De Zerbi, weshalb viele in der Premier League übrigens gesagt haben, dass wir den attraktivsten Fußball hier spielen oder mit den attraktivsten Fußball spielen. Wenn der jetzt sozusagen diese Lücke schließen kann hier bei uns, dann ist das auch gar nicht so viel Geld. Der FC St. Pauli ist dann im Zweifel mit diesen 5, 7 oder 8, 9 Millionen erstmal wieder finanziell zumindest ganz gut bedient. Und jetzt möchte ich schon mal so einen Lösungsvorschlag machen, der vielleicht ein bisschen krude ist, vielleicht auch weit hergeholt ist, aber vielleicht dann doch wiederum auch eine St. Pauli-Lösung sein könnte. Und zwar komme ich jetzt nochmal auf Loic Favé zu sprechen, der ja früher schon mal beim FC St. Pauli war, als sehr, sehr junger Co-Trainer eingestellt wurde mit Mitte, Ende 20, dann ja mit Timo Schulz zum FC Basel gegangen ist und mittlerweile ja im Nachwuchsleistungszentrum des HSV arbeitet und ich glaube zur kommenden Spielzeit die zweite Mannschaft des Hamburg SV übernehmen sollte. Ich könnte mir vorstellen, ich weiß jetzt nicht, ob sie es wirklich machen, aber ich könnte es mir zumindest vorstellen, also ob es tatsächlich denn so kommen wird, aber ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass Andreas Bornemann bei ihm mal nachfragen wird und fragen wird, das hätte denn so ein bisschen St. Pauli-Stallgeruch und das hätte denn auch, finde ich, so ein bisschen diese St. Pauli-DNA. Natürlich hat er auch noch nie in der ersten Liga trainiert, aber das hat Fabian Hürzeler auch nicht. Aber es wäre ein großes Nein. Trainertalent mit St. Ja. Pauli-Stallgeruch.
Ja, ich halte auch viel von ihm. Er ist Co-Trainer von Steffen Baumgart beim HSV. Das war er in der vergangenen Saison neben Melvin Polzin. Und jetzt soll er von Pit Reimers die zweite Mannschaft des HSV übernehmen und Nachwuchskoordinator beim HSV sein. Das ist ja auch ein Verein mit strategischem Gestaltungsspielraum, nicht ein Verein, eine Aufgabe mit strategischem Gestaltungsspielraum. Und das wird nicht passieren. Ich glaube, er wird den Posten hier aufgeben und bei St. Pauli wird keiner an ihn herantreten. Ich habe auch zwei Namen, die sind mir eingefallen, die sind aber beide total unrealistisch. Der eine hat gerade eine wichtige EM vor sich.
Ralf Rangnick?
Soll wieder. Nee, pass auf. Ja. Und soll wieder sowas wie der Sommermärchen 2006 nach Deutschland bringen? Nein, es ist nicht Julian Nagelsmann, es ist ein Co-Trainer, Sandro Wagner. Den halte ich auch für einen sehr guten Trainer. Also den könnte ich mir da super vorstellen, aber der ist Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Und der zweite ist total unrealistisch, würde aber wie Arsch auf einmal passen, Christian Streich.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das würde weißt du, was auch wie Arsch auf einmal passen würde? Pass mal auf. Und jetzt komme ich noch mit einem und da weiß ich sogar, dass du mir zustimmen würdest, wenn der FC St. Pauli an Daniel Thun herantreten würde, weil mit oder beziehungsweise über den hatte man schon einmal vor Jahren nachgedacht. Der geisterte schon mal so.
Ja, der hatte Angebote vom HSV und von St. Pauli gleichzeitig vorliegen und hat sich dann für den HSV entschieden.
Der war ja wohl irgendwie auch mal kurz auf der Shortlist des VfL Bochum. Gut, da soll ja auch André Breitenreiter drauf gewesen sein, wo ich jetzt auch gedacht hätte, ja, weiß ich auch nicht, ob das denn jetzt irgendwie, ja, ich will jetzt auch gar nicht zu negativ sprechen, aber ich will einfach nur sagen, ich weiß nicht, irgendwie so die letzten Stationen sprechen dann jetzt auch nicht unbedingt nur dafür, auch wenn es dann natürlich vielschichtige Gründe gab, aber Daniel Thun könnte ich mir auch sehr gut vorstellen und ich halte Daniel Thun für einen richtig guten Trainer, für einen richtig klasse Typen und ich finde, der würde auch zum FC St. Pauli passen.
Bin ich total bei dir. An den habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ich glaube aber, dass der nach dieser krachenden Niederlage im Rückspiel, im Relegationsrückspiel und dem ja wirklich verpassten Aufstieg, den eigentlich ja schon fest eingeplant, aber dann unglücklich verpassten Aufstieg, noch nicht fertig ist mit Fortuna Düsseldorf.
Ja.
Das ist so mein Gefühl. Ich finde das auch total blöd. Das kotzt mich an. Ich sage das jetzt auch nochmal so, wie ich es gerade denke. Jetzt schon über Nachfolger zu reden. Ich finde es immer noch schade, noch ist es ja nicht bestätigt, dass Fabian Hützler, der Erfolgs- und Aufstiegstrainer, St. Pauli verlassen wird. Also ist wirklich so, gefühlt ist der hier gerade wie ein Rockstar auf Händen von der Menge durchs Stadion getragen worden. Und das ist ein Fingerschnippen entfernt. Und das macht einen, das finde ich so schade, dass man einen Moment gar nicht mehr so richtig genießen kann, wenn man weiß, wahrscheinlich geht es der Spieler und wahrscheinlich geht es der Trainer. Ich meine, Marcel Hartl ist ja kurz nach dem Aufstieg weggegangen. Das war jetzt nicht mehr die große Überraschung. Mhm. Aber Hürzeler als zusätzlichen Abgang. Der beste Spieler ist weg und der Trainer ist weg. Das ist von der Aufstiegsmannschaft des FC St. Pauli gerade der Ist-Zustand. Und das sind einfach mal viel schlechtere Voraussetzungen als noch vor 4 Wochen, als noch gar nicht klar war, dass St. Pauli den Aufstieg sicher hätte. Doch, vor 4 Wochen war er schon klar. Naja, lass uns 6 Wochen zurückgehen.
Ja.
Und das finde ich in so kurzer Zeit ein unfassbarer Aufprall in der Realität. Und das tut richtig weh.
Ich kann da auch deine Emotionen oder ganz generell diese Situation total nachempfinden. Also ich sehe das genauso und möchte auch gleichzeitig sagen, dass ich auch immer mehr, und diesen Eindruck hatte ich auch in den vergangenen Jahren schon, aber immer mehr das Gefühl habe, dass Verträge wirklich nur Vehikel sind. Und zwar Vehikel, um eine Ist-Situation zu moderieren. In diesem Fall beim FC St. Pauli, wie ich es gesagt habe, war es die Situation, bringen wir mit dieser Diskussion den Aufstieg in Gefahr. Deswegen hat man mal ganz kurz gesagt, okay, alles klar, wir beenden jetzt die Diskussion und geben ein Statement raus. Hürzeler bleibt, alles klar. Du hast jetzt für Ruhe gesorgt, du hast Ruhe geschaffen, du hast die Medien befriedet, du hast vielleicht auch die Fans ein bisschen beruhigt und die Mannschaft konnte sich wieder auf das Sportliche konzentrieren. Und ganz genauso funktioniert es auch, ich sag jetzt mal, wenn du in andere Regale schaust, wenn du jetzt zum Beispiel in Richtung Florian Wirtz schaust, dann werden Verträge, die dann zum Beispiel jetzt noch bis 2026 laufen, die werden bis 2028 entsprechend verlängert. Das heißt aber nicht, dass der Spieler bis 2028 da bleibt, sondern das bedeutet,
Das ist ja völlig klar.
Aber damit will ich nur sagen, er kriegt jetzt ein Handgeld, es wird vielleicht noch eine neue Klausel eingebaut, das Gehalt wird angepasst und im nächsten Sommer kann er dann für 120 Millionen zu Manchester City, Real Madrid oder zum FC Bayern München gehen. Aber das hat überhaupt gar nichts damit zu tun. Und das verfestigt sich, finde ich, immer mehr, dass du ein Momentum hast und genau wie du sagst, das aber immer mehr lügt und immer mehr trügt. Und genauso, es ist ja wirklich noch nicht mal oder vielleicht gerade mal 4 Wochen her, dass der FC St. Pauli aufgestiegen ist und dass es diese Szenen gibt. Und dann schnippst du einmal und holst hier Konfetti aus den Haaren und katerst mit ein bisschen Elotrans den Kater aus. Und dann sagst du, ach so, ja, und übrigens, das habe ich bei dem nächsten Verein unterschrieben. Tschüssikowski, macht's gut, auf Wiedersehen, war eine nette Zeit hier. Und das ist halt so schade, weil damit natürlich auch gleichzeitig ein bisschen das geht, wofür das Fußballherz natürlich auch schlägt, nämlich für Typen, für Charaktere, für Vereinstreue und so weiter und so fort. Und ich glaube, davon muss man sich ein weiteres Mal leider Gottes verabschieden.
Naja, dass Fabian Hürzeler nicht für Vereinstreue steht, das weiß jeder St. Pauli-Fan, glaube ich. Der ist ja hochgespült worden und hat ja auch immer gesagt, was sein Ziel ist. Er will in der Bundesliga trainieren, er will in der Champions League trainieren. Also das war klar, dass man den nicht lange halten könnte. Es gibt Spieler, die sind zu gut für eine Mannschaft und es gibt Trainer, die sind zu gut für eine Mannschaft. Wahrscheinlich ist er ein Trainer, der auch langfristig zu gut für diese Mannschaft wäre. Und trotzdem wäre es ja möglich gewesen, dass er St. Pauli in der ersten Liga halten will. Das wäre ja auch ein Erfolg gewesen. oder etablieren will, was auch immer, eine Saison macht so, weißt du? Das werfen ihm, glaube ich, viele vor, die es nicht ganz so differenziert sehen, wie ich das ja zwischenzeitlich auch mal hier erläutert habe. Die werfen ihm vor, dass er jetzt halt der Kohle hinterherhechelt und das, was er angefangen hat, nicht zu Ende bringt und dann dahin geht, wo das meiste Geld fließt, nämlich in die englische Premier League. Ja, ich weiß, wie wir wieder gute Laune hier reinbringen könnten oder wie wir zumindest meine Laune vielleicht ein bisschen aufbessern könnten. Also wir könnten hier was machen, was wir oft machen, also eigentlich immer machen. Ich glaube, du weißt, was jetzt kommt, oder?
Auf jeden Fall. Ich finde, wir müssen noch ganz kurz, bevor wir zur Kultrubrik kommen, noch einmal ganz kurz über diese Mats Hummels-Geschichte sprechen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber in diesem Fall hat es auch Sky als erstes vermeldet. Die Reporter, die da rund um den BVB rumpoltern. Und die haben gesagt, also Mats Hummels, wie gesagt, weiß ja noch nicht so richtig, wie es weitergeht in seiner Karriere. Er möchte nicht in die MLS, möchte nicht nach Amerika, möchte möglicherweise in ein nahegelegenes Ausland. Und wenn er bei Borussia Dortmund bleibt, dann nur dann, wenn Edin Terzic geht. Und das ist schon, finde ich jetzt, also dazu wird es natürlich nicht kommen, aber warum macht Mats Hummels das? Es soll ja angeblich auch nochmal zu einem größeren Krach, es gab ja einen Krach in der Rückrunde, deswegen hat Mats Hummels auch mal eine längere Zeit nicht gespielt, dann war er zu wichtig für die Mannschaft, dann hat er wieder gespielt und dann hat er nochmal ein Interview gegeben vor dem Champions-League-Finale, wo er auch nochmal sich negativ zur Spielweise von Edin Terzic geäußert hat und jetzt sagt er, obwohl er gar keinen Vertrag mehr hat, also entweder geht er Edin Terzic oder ich komme nicht zurück zu Borussia Dortmund, das ist schon... Da muss schon jemand sehr schlecht gelaunt sein, ne?
Ja, und vielleicht ist das ja auch einer der Gründe, weshalb er nicht im EM-Kader ist. Vielleicht ist er ja wirklich jemand, der Unruhe reinbringt, der mit einem Trainer Schwierigkeiten hat und so eine Atmosphäre vergiftet. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht mitbekommen, aber ich checke es gerade mal, weil ich, während du das gerade vorgetragen hast, einfach mal Mats Hummels bei Google eingegeben hatte und ich meine, Edin Terzic hat den BVB ins Champions-League-Finale geführt und gut, die Saison in der Bundesliga war von Höhen und Tiefen und die Tiefen haben manchmal die Höhen überlagert geprägt, aber dann würde ich sagen als BVB, ey, dann gute Reise, mach's gut, also nee, so einen brauchen wir nicht mehr hier, also das ein Spieler, der zuletzt ja auch gespielt hat, also wenn er jetzt die wichtigsten Spiele verpasst hätte, weil er auf der Bank sitzen würde, weil sich Terzic für, ich sag mal, Schlotterbeck und Süle entschieden hätte und gegen Hummels, das hätte man ja verstehen können, aber so wie ich das jetzt wahrnehme, kann er doch eigentlich mit seiner Rolle in der Schlussphase der vergangenen Saison sehr zufrieden sein und ja, soll einfach gucken, dass er seine Karriere würdevoll beendet und vielleicht nochmal ins Ausland geht, das war ja oft mal sein Ziel.
Ja, auf jeden Fall, ja, wie du schon sagst, so ein bisschen ist so der aus Mats wird Mots Hummels, ne?
Und ja, man darf ja auch nicht vergessen, also er ist 35, dann im Laufe der Saison wird er 36 im Laufe der kommenden Saison. Ja, er hatte jetzt eine gute Phase, aber das ist jetzt ja auch nicht das Niveau, das er jede Woche abrufen kann. Also er wird nicht besser und die Wahrscheinlichkeit, dass er das Niveau halten kann, das er jetzt vor allen Dingen im April und Mai hatte, die ist dann doch eher sehr gering. Und das muss man auch akzeptieren. Also vielleicht ist er auch einfach ein bisschen beleidigt oder hadert mit der Situation, dass er wie alle Menschen älter wird und nicht mehr so kann, wie er will oder Dinge nicht mehr so aufgehen und nicht mehr so funktionieren, wie er sie gewohnt war und wie er es vielleicht gerne hätte. Vielleicht spielt das da auch noch mit rein. Also ich kann das ehrlich gesagt nicht verstehen.
Auf jeden Fall gibt es bei Borussia Dortmund jetzt ja wohl in der Sommerpause noch mal so eine kleine Elefantenrunde, ist auch groß, ne? Also es gibt eine große Runde, wo unter anderem dann ja Lars Ricken als neuer Sportvorstand auch zum ersten Mal mit dabei ist und da wird es eben auch um die Zukunft von Edin Terzic schon mal so grob gehen, der zwar noch Vertrag bis 2025 hat, aber natürlich auch irgendwie ja, Borussia Dortmund ins Champions-League-Finale gebracht hat. Dafür haben sie in der Liga underperformed, im Pokal eben auch. Und ja, wahrscheinlich auch so ein bisschen die Zukunft auf dem Spiel stehen wird. Aber das da kümmern wir uns
aber,
dann.
Aber auch ganz, ganz ehrlich, wieso stellt man dessen Zukunft in Frage? Die erste Halbzeit gegen Real Madrid, die war so gut. Was wäre denn gewesen, wenn Adeyemi aus spitzem Winkel das Tor geschossen hätte oder wenn Füllkrug den Ball nicht an den Pfosten oder ins Tor geschossen hätte? Was wollen die eigentlich? Die sind ein Jahr davor, sind sie fast deutscher Meister geworden und wenn Allaire einen Elfmeter verschießt und die Spieler mit wackelnden Knien gegen Mainz 05 am letzten Spieltag auflaufen. Was kann der Trainer dafür? Also alleine, wir setzen uns zusammen und klären nochmal die Zukunft von Edin Terzic. Da kann es doch nur darum gehen, den Vertrag, der bis 2025 läuft, nochmal zu verlängern oder einfach weiterzumachen und sich dann im Winter um das Thema Vertragssituation zu kümmern. Ich verstehe das immer nicht, diese Analysen, ob es weitergeht oder nicht weitergeht. Also nach diesen beiden Saisons muss es weitergehen. Und dass Dortmund ja nicht um die Meisterschaft mitgespielt hat, ist klar, aber sie wären fast Champions-League-Sieger geworden beim BVB und haben sich wieder in die Champions-League vorgearbeitet. Gut, das ist jetzt bei der aufgeblähten Champions League ist auch kein großes Kunststück gewesen, aber ich finde, der BVB macht sich da viel größer, als er eigentlich ist.
Das war schon ein bisschen Thomas Doll jetzt hier drüben von Michael Augustin, Freunde der Sonne.
Ja, mich nervt immer noch, dass Hürzeler weg ist und dass die Bahn, verdammt nochmal, dass die Bahn jetzt immer unzuverlässiger wird.
Das ist der, absolute, in Regensburg ist es der Jahnsinn und Jahnsinn, bei der Deutschen Bahn ist es der?
Ja, der, ich weiß, der Wahnsinn, ja, genau. So, und jetzt kommt der Kult, jetzt kommt, den wir im
jetzt,
Sinn haben.
Jetzt kommt der Kult, komm.
Das ist der eine, der überrascht den anderen und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
So, was hast du dir ausgedacht für mich?
Ich habe mir etwas ausgedacht und zwar möchte ich natürlich nochmal sagen, dass wir, finde ich, nochmal auf das Tippspiel eingehen, was ja ein ganz besonderes Tippspiel ist, was wir uns ein bisschen ja auch zusammen ausgeheckt haben. Also ich habe dich zwar damit überrascht, aber dahinter steckt natürlich auch unser Geist, dass wir gesagt haben, wir wollen jeden Tag mit dem Start der Fußball-Europameisterschaft jetzt am kommenden Freitag einen Spieler ausfindig machen. Ich erkläre da ein bisschen was. Michael ist dafür auf der anderen Seite für euch bei der Euro unterwegs und wird uns natürlich in sämtlichen Podcast-Folgen ganz, ganz viel erzählen, was er so erlebt hat. Hoffentlich nicht nur, dass er ganz viel am Bahnsteigen gestanden hat und gewartet hat, sondern vielleicht ja auch, dass er das ein oder andere in den Stadien erlebt hat. Kroatien, Spanien natürlich auch ein absolutes Megaspiel. Polen, Niederlande finde ich auch sehr, sehr interessant. Und ich mache für euch eben diese Reels, aber trotzdem genau stecken wir natürlich so wie bei allem gemeinsam dahinter. Und deswegen habe ich mir überlegt, gibt es, weil Anstoßhörerinnen und Hörer natürlich immer mehr wissen, gibt es jetzt nochmal einen Spieler oder wenn du möchtest auch noch einen zweiten Spieler für dich hier heute, den du erraten darfst. Wir suchen genau jeden Tag einen Spieler. Wer bin ich? Das ist unser Tippspiel, zumindest ein Tippspiel von uns. Bist du bereit für einen Spieler, lieber Michael?
Ja, ich bin bereit.
Ich bin 32 Jahre jung. Während meiner Karriere spielte ich unter anderem für Deportivo La Coruña, aktuell in der Premier League, aber auch früher für den alten Traditionsverein in der Fußball-Bundesliga, und zwar 1899 Hoffenheim. Hoffenheim, La Coruña und jetzt Newcastle United. Na, wer könnte ich sein? Ich spiele für die Schweiz.
Das ist doof, wenn man so lange überlegt, denn entstehen so lange Pausen im Podcast.
Soll ich dir nochmal einen Tipp geben? Also ich spielte für die Schweiz oder spiele für die Schweiz, nehme mit der Schweiz an der EM teil, bin also auch Gruppengegner der deutschen Fußballnationalmannschaft. Hoffenheim, dort habe ich gespielt, aber auch in La Coruña und jetzt Newcastle United. Der heißt mit dem Vornamen genauso
Steven
wie
Zuber?
Ich. Nee.
An Fabian Scheer.
Sehr gut.
Fabian
sehr,
Scheer, ja.
Sehr, sehr gut. Ich habe noch einen zweiten für dich. Und zwar, wenn du möchtest. Wenn nicht, dann ja. Musst du aber auch nicht. Ja?
Nein.
Komm
mal
her.
Ja.
Ich bin der Kapitän meiner Nationalmannschaft. Stimmt das nicht? Doch, das stimmt. 2020 wurde ich gewählt zum Spieler der Fußball-Bundesliga. Zweimal DFB-Pokalsieger. Noch heute schmeckt der Pokal nach klebrig-süßer Kaugummibrause, die mir und meinem Teamkollegen Flügel verliehen hat. 2023 teuerster Abgang bei RB Leipzig der Clubgeschichte. Liverpool hat 70 Millionen für mich auf den Tisch gelegt.
Dominik Szoboszlai.
Das ist sehr, sehr richtig. Ja, also
komm,
so kann es
einen
zum Beispiel.
Machen wir noch.
Einen machen wir noch? Ja, okay, dann machen wir noch einen.
Einen machen wir noch.
Okay. Ich bin inzwischen 30, aber auch noch immer recht fleißig. Geboren in Mannheim, über Waldhof ging es für mich zum KSC, bevor es dann in
ich weiß es.
Fußball-Bundesliga ging. Und zwar zum HSV, später nach Leverkusen. Ich heiße
Hakan Çalhanoğlu.
Das ist richtig. So kann es aussehen. Und natürlich noch viele andere Spieler. Wir haben uns überlegt, beziehungsweise ich habe mir überlegt, dass wir die Auflösung, am Montag sind es dann ja die ersten drei Spieler, auch bei uns im Podcast nochmal ganz kurz kundtun. Außerdem schreiben wir sie natürlich nochmal rein in die Kommentare. Und nicht bei jedem Spieler, aber mit ein bisschen Glück gibt es hier und da bei allen, die da teilnehmen, sagt man das so? Nee, bei allen Teilnehmenden, so rum, gibt es auch noch eine Kleinigkeit zu gewinnen. Also macht gerne mit, habt Spaß oder auch nicht. Aber das ist ein kleines EM-Tippspiel. Lieber Michael, jetzt bist du dran.
Ich habe mir auch was ausgedacht, was mit der Fußball-Europameisterschaft zu tun hat. Es geht um wahr oder unwahr. Ich stelle eine These auf und du sagst mir, stimmt das oder stimmt das nicht? Eigentlich habe ich hier 11 Geschichten stehen auf meinem Zettel, aber ich glaube, das wird zu lang, wenn ich die alle vortrage. Deswegen picke ich jetzt ein paar raus. Also, wir gehen nach Italien zum Titelverteidiger. Luciano Spalletti ist der Trainer, ein strenger Trainer, der Italiener. Er hat seinen Spielern die Nutzung von Spielkonsolen verboten, damit die sich voll und ganz auf die EM konzentrieren können. Stimmt das oder stimmt das nicht?
Ich glaube, das stimmt.
Das stimmt, du hast recht. Wir kommen zu einem Spieler, der am 13. Juli 2007 geboren wurde. Also er wird einen Tag vor dem EM-Finale erst 17. Sein Name ist Lamine Jamal, spanischer Nationalspieler, hat im Alter von 15 Jahren, 9 Monaten und 16 Tagen für den FC Barcelona in der Primera División debütiert, der jüngste jemals eingesetzte Spieler. Bei einem Länderspiel in Sevilla neulich, also für die Spanier, hatte er Probleme mit einem Ordner, weil der ihn mit einem Balljungen verwechselt hatte. Stimmt das oder stimmt das nicht?
Das ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte, dass ich mir auch vorstellen könnte, dass du sie dir ausgedacht hast. Aber ich habe auch mal sein Gesicht gesehen, der sieht wirklich noch sehr bubenhaft aus, hätte man früher gesagt. Ich glaube, das stimmt.
Es stimmt nicht. Also
stimmt nicht.
Der letzte Satz stimmt nicht. Bei einem Länderspiel in Sevilla hatte er Probleme mit einem Ordner, weil der ihn mit einem Balljungen verwechselt hatte. Nein, das habe ich mir ausgedacht. Der Rest ist wahr.
Ja.
Wir kommen zu den Kroaten, die sehe ich ja am Samstag. Ivan Perisic, der ist auch dabei. 35 mittlerweile. Wir kennen ihn aus Wolfsburg, aus Dortmund und aus München. Ivan Perisic ist nach einem Kreuzbandriss von Tottenham zurück in seine Heimat gewechselt zu Hajduk Split, zu seinem Heimatclub. Er spielt dort aus Dankbarkeit für einen symbolischen Euro im Monat. Stimmt das oder stimmt das nicht?
Doch, das stimmt. Das habe ich irgendwo gelesen. Das stimmt. Der spielt für 1 Euro da.
Ja, stimmt.
Das stimmt, ne?
Du hast recht. Ja, ja, ja.
Das so, finde ich zum Beispiel echt ganz geil, wenn Spieler sowas machen. Das ist ein bisschen wie bei Finn Bartels, nur dass da nicht nur 1 Euro im Spiel war.
Bei Finn Bartels? Wie meinst du das?
Nein, das
also
am Ende.
Kiel.
Ich finde ja, das ganz cool, dass sie am Ende dann nochmal zurückkommen. Nein, der wird ja mehr als 1 Euro bekommen haben, aber ich finde es trotzdem ganz cool und in diesem Fall, dass dann auch jemand sagt, so Mensch, ich habe vielleicht auch einfach genug in meinem Leben bislang verdient und ich komme da, auch wenn ich das schlau angelegt habe, mit über die Runden und das dann so zu machen, das finde ich schon echt cool. Finde ich, das ist gut.
Wir kommen zu Albanien. Albanien ist einer der größten Außenseiter. Die Albaner haben aber einen Weltstar als Trainer, Silvinho. Der wurde 2-mal Champions-League-Sieger mit dem FC Barcelona. Der ist nach Tirana gezogen, also in die albanische Hauptstadt, um Land und Leute besser kennenzulernen. Als Zeichen seiner Verbundenheit hat er sich außerdem den albanischen Adler auf den Bizeps tätowieren lassen.
Ich glaube, das hat er nicht gemacht.
Was jetzt?
Er hat, das, hat sich den nicht auf den Arm, auf den Bizeps tätowieren lassen, den Adler.
Du hast recht. Der Rest stimmte, der ist wirklich nach Tirana gezogen, aber das Tattoo habe ich mir ausgedacht.
Das mit dem Tattoo war Markus Babbel. Ja, er hat sich doch alle Bundesliga-Clubs auf dem Arm tätowieren lassen.
Für die er gespielt hat, ne? Oder die er trainiert hat.
Ja, genau.
Wir machen noch zwei, würde ich sagen.
Ja, gerne.
Kylian Mbappé, vielleicht schon mal gehört von dem. Er ist der Superstar dieser EM und könnte was Historisches schaffen. Sein erstes EM-Tor. Das fehlt ihm nämlich noch. Stimmt das oder stimmt das nicht?
Das erste EM-Tor, ich überlege gerade, bei der vergangenen EM im Jahr 21, diese in ganz Europa, da sind die Franzosen. Ich glaube, das fehlt ihm noch.
Ja, stimmt. Er hat eine EM gespielt, genau die, 2021, 0 Tore.
Ja.
Er hat aber 12 Tore bei 2 Weltmeisterschaften, an denen er teilgenommen hat, erzielt.
Ja.
Möchtest du noch was zu Cristiano Ronaldo?
Think big. Einfach nur die Großen.
Ja. Möchtest du eher noch was über Cristiano Ronaldo wissen oder über David Alaba?
Alaba verpasst ja die EM, wenn ich richtig liege. Dann über Cristiano Ronaldo, der ja in Klosterpforte am Start sein wird, ne?
Genau. Hasewinkel. 20 Jahre nach der WM in Portugal ist Cristiano Ronaldo, CR7, immer noch Nationalspieler und er kommt als Vizemeister nach Deutschland. Obwohl er 44 Tore für Al-Hilal erzielte, reicht es am Ende nur zum zweiten Platz.
Ich glaube, ich glaube, die sind nicht Meister geworden. Ja, das stimmt, oder? Ich glaube, Cristiano Ronaldo ist nicht Meister geworden. Aber Torschützenkönig.
Das stimmt. Ja, das stimmt, aber ich habe dich reingelegt. Er spielt gar nicht für Al-Hilal, er spielt für Al-Nasr.
Ja, für Al-Nasr. Ja, hast recht. Ja, das war ein typischer Michael Augustin.
Ja, musste auch sein. Und David Alaba, das sage ich dir jetzt so, der ist nicht dabei, du hast recht, wegen eines Kreuzbandrisses, aber er ist während der EM Co-Trainer von Ralf Rangnick, also doch dabei, ganz dicht dran an der Mannschaft.
Ach krass. Ja. Das fand ich übrigens total schön, muss ich jetzt nur gerade dran denken, wo ich an David Alaba denke, der ja nun auch nochmal ganz besonders Toni Kroos gefeiert hat nach dem Champions League Triumph, aber ich fand auch nochmal Jude Bellingham mega cool, der ja so imaginär Toni Kroos so eine Krone aufgesetzt hat. Also das waren schon auch wirklich sehr, sehr schöne Szenen. Und Toni Kroos wurde in Mönchengladbach ja auch irgendwie quasi bei jedem Ballkontakt gefeiert. Ja, vielen Dank. Sehr schön. Also so ein bisschen Euphorie entfachen wir denn ja vielleicht doch oder auch nicht. Auf jeden Fall fragen wir euch das auch nochmal über unsere Insta-Kanäle, Stories.
Einer muss es ja tun.
Einer muss
das
es
mit der
tun.
Euphorie. Also ja. Wir sind dafür zuständig. Wir machen das ehrenamtlich. Von mir gibt es noch einen Song für unsere Spotify-Playlist.
Griechischer
nicht
Wein?
Nicht Mr. Brightside, sondern Mr. Brightside in Anlehnung an Brighton. Mr. Brightside von The Killers gibt es von mir.
Okay, und dann packe ich tatsächlich griechischer Wein rauf und Pyrotechnik von Icke Hüftgold. Tut mir leid. Es tut mir auch vor allen Dingen leid für Sportcast-Tobi, der sich jetzt so gerade an diese Playlist gewöhnt hatte. Jetzt, man kann ja auch mal vorspulen. Das geht ja auch. Ist ja easy.
Ja, es ist wie bei diesem Podcast. Man kann auch mal vorspulen. Genau. Ja, das war die heutige Folge. Die nächste gibt's dann in der kommenden Woche. Es ist ein bisschen schwierig, wegen wahrscheinlich meiner Reiseaktivitäten. Ich kann jetzt nicht immer versprechen, dass wir es am Montag schaffen. Vielleicht wird es auch mal ein Dienstag. Vielleicht wird es auch mal Mittwoch. Wir erscheinen aber einmal die Woche. Das ist hiermit hoch und heilig versprochen. Und das werden wir tun. Und wir werden dank Fabians flinken Fingern auch unseren Insta-Kanal mit ganz viel Content bespielen.
Ja.
Und vielleicht habt ihr auch Lust, da uns ein bisschen zu folgen und verfolgen und mitzumachen und so mit diesem Podcast dann auch zu interagieren. Das wäre auch möglich und das würde uns wirklich sehr freuen.
Und natürlich auch wichtige Abstimmungen, wie zum Beispiel, wer ist besser, das Nivea-Shirt oder das von Check24. All diese Themen, die uns alle beschäftigen, oder?
Genau, ja, richtig. Und in der Bahn kann man das auch ganz gut machen. Ja. Wenn man WLAN hat. Hatte ich neulich übrigens auch nicht. So, wir haben mit einem Bahn-Rant angefangen, hören mit einem Bahn-Rant auf. von mir gibt es jetzt nichts mehr. Ich wünsche dir einen schönen Restabend, eine schöne Restwoche, euch allen auch eine tolle Woche. Viel Spaß bei der Fußball-Europameisterschaft. Und wenn ihr wisst, wer Europameister wird, dann lasst es uns wissen, weil da gibt es ja auch dann noch eine kleine Umfrage bei Instagram.
Wir haben euch alle lieb, sowieso. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Anstoß, der Fußball-Podcast.